Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich. Schön, dass du dabei bist und danke, dass du gerade zuhörst. Es waren irgendwie turbulente Wochen in der letzten Zeit. Ich habe mich für einige Objekte, für einige Wohnungen interessiert und erfolglos, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Es haben tatsächlich zwei Kollegen überhaupt nicht geantwortet, weder auf die E-Mails noch auf Anrufe. Fand ich jetzt schon grenzwertig, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das war kein gutes Bild. Dann war ich an einer Wohnung dran, die klang primär gar nicht schlecht, aber als ich dann dort war, mich hat echt der Schlag getroffen. Es war klar, das Haus war älter und es wird gerade saniert, aber das Klientel, das da gewohnt hat, das war jetzt nicht unbedingt das, wo ich eine Wohnung haben möchte. Und die Wohnung selber war halt komplett sanierungsbedürftig. Und ich habe dann da gar kein Angebot abgegeben, weil das wäre so weit weg gewesen von dem Angebotspreis. Der wäre wahrscheinlich in Ohnmacht gefallen. Ich muss tatsächlich mal anrufen und nachfragen, für wie viel er das jetzt dann verkauft hat. Es ist mir ein Rätsel. Wer das gekauft hat, also kann ich nicht nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, dann war ich noch bei einer anderen Wohnung dran, die, glaube ich, war gut. Also die war eigentlich so, wie ich es mir vorgestellt habe, vom Preis her. Gut, dann ging es so ein bisschen hin und her. Also ich habe ein Angebot gemacht, dann kam ein Gegenangebot. Dann habe ich nochmal eins gemacht und dann habe ich nichts mehr gehört. Ja, mei, es ist halt so. Es war nicht so viel Unterschied, muss ich jetzt auch sagen. Es waren 10.000 Euro, aber ich meine, irgendwann ist ein Cut da. Und das ist eigentlich das, was ich dir jetzt da mitgeben will. Du musst dir vorher genau überlegen, was ist dein persönlicher Höchstpreis, den du bezahlen willst. Das heißt aber nicht, dass du dann sagst, so und so viel kann ich mir leisten, sondern du musst es natürlich an diesen Fakten von den einzelnen Immobilien festmachen. Ja, du musst sagen, okay, die kostet so und so viel, die Nebenkosten sind so und so hoch, die Sanierung wird dieses oder jenes kosten, das eine oder andere kommt vielleicht nur in der nächsten Zeit, wie schaut es mit den Rücklagen aus und so weiter und so weiter. Und dann kommst du im Endeffekt auf so eine kleine Spanne und den Höchstpreis von dieser Spanne, den darfst du nicht überschreiten. Wenn es die Wohnung nicht wird, dann wird die nächste was. Punkt. Man muss nicht immer allen hinterherlaufen. Es war mir jetzt einfach ganz wichtig, das nochmal so zu verdeutlichen. Dann, was mir noch aufgefallen ist in der letzten Zeit, ich weiß es nicht, wahrscheinlich liegt es am Algorithmus, aber ich bekomme jetzt vermehrt so Beiträge zugespielt, die natürlich die Immobilieninvestitionen hypen. Das mache ich auch, ich bin auch begeisterter Investor. Aber das auf so eine vereinfachte Art darstellen, dass ich sagen muss, nee, das kann man jetzt auch nicht so machen. Das muss man schon ein bisschen differenzierter betrachten, das Ganze. Das ist so dieses Hochglanzbroschüren-Gedöns. Ja, da fällt mir ein, letzte Woche war das, glaube ich, mit dem Niklas aus Berlin telefoniert. Und der hat mir erzählt, er hat von seiner Bank so eine Immobilie angeboten bekommen, Hochglanzbroschüre. Und die super Immobilie und eine Wahnsinnsrendite und eine Steuerersparnis, unfassbar. Und kümmern muss er sich um gar nichts. Er muss eigentlich nur zum Notar gehen. Alles andere wird gemacht, einschließlich Mietersuche, Verwaltung, Mietgarantie, bla bla bla. Ich meine, wer hat die Marge? Oder wo bleibt die größte Marge hängen, so muss ich sagen. Ja, genau, beim Vertriebler, beim Verkäufer. Sicher nicht bei dir. Ganz ehrlich, wenn du dich für Immobilien interessierst und du möchtest tatsächlich ein Vermögen aufbauen, dann verdammte Hacke, beschäftige dich damit. Wenn du andere das tun lässt, was eigentlich dein Job wäre, dann lassen die sich das bezahlen. Und die schauen nicht auf dich, die schauen auf ihren eigenen Profit. Deshalb beschäftige dich damit, lerne, mach und investiere dann. Das ist mir auch wichtig zu sagen. Vor allen Dingen, weißt du, ich gehe natürlich bevorzugt jetzt auf typisches Klientel, Ärzte, Apotheker und so weiter, an die gut und sehr gut verdienten jungen Menschen, die natürlich hohe Steuern zahlen. Aber wenn du heute 30 bist und du hast eine extreme Steuerlast und du verdienst super, Ja, du, in 5, in 10 Jahren kann es anders ausschauen. Dann bist du vielleicht, dann hast du vielleicht eine Familie mit 4 Kindern und dein Partner, der kümmert sich um die Kinder und du bist Alleinverdiener. Kann durchaus sein. Ja, dann ist zum einen der Euro nur noch die Hälfte wert und zum anderen ist deine Steuerlast eine ganz andere. Deswegen bitte nicht darauf abzielen. Dann das nächste, was mich eigentlich einmal so ein bisschen verwundert, diese Eigenkapital, nee, das machen wir auch noch Eigenkapitalrendite, aber eigentlich will ich jetzt erst auf die Wertsteigerung eingehen. Ja, man rechnet mit 2% Wertsteigerung pro Jahr bei der Immobilie. Ja, man rechnet bei Aktien mit 10%. Bei Aktien wissen es die meisten, dass es eben alles in Wellen geht, aber bei den Immobilien, komischerweise, wird es irgendwie so als Gesetz betrachtet, dass es immer jedes Jahr 2% sind. Und das heißt, wenn du dann die Immobilie verkaufst nach 10 Jahren, dann hast du auf jeden Fall diese jährliche 2%. Und das stimmt halt auch nicht, weil auch der Immobilienmarkt geht in Wellen und ist auch nicht konjunkturabhängig, unabhängig. Das heißt, es kann dir passieren, dass deine Immobilie 10 Jahre lang eben keine Wertsteigerung hat oder vielleicht sogar ins Negative geht oder nur ganz geringe Wertsteigerung. Und wenn du dann darauf angewiesen wärst, dass du nach 10 Jahren verkaufst, dann kann es dir passieren, dass du nicht das Geld bekommst, das du bezahlt hast. Also deswegen diese Wertsteigerung in Höhe von 2% pro Jahr, das nimmt man so im Schnitt. Aber das kann man nicht als gesetzt betrachten. Wenn du weißt, du brauchst in 10 Jahren Geld, dann kauf dir keine Immobilie. Dann mach irgendwas anderes. Und ja, also Eigenkapitalrendite, da wollte ich auch noch drauf kommen. Ja, also das sind ja viele, die fahren ja da total drauf ab. Und es stimmt ja auch, wenn du jetzt heute eine Wohnung kaufst für 100.000 und du setzt halt dein Eigenkapital ein und du hast den Vermögenszuwachs dann auf die gesamten 100.000, also auch auf das geliehene Geld. Und das ist dann deine Eigenkapitalrendite, die ist natürlich viel, viel höher als wie jetzt auf diese gesamten 100.000. Das ist schon toll. Dann kostest du natürlich teilweise Eigenkapitalrenditen von 30, 40, 50%. Aber das ist halt auch nur die halbe Wahrheit, weil also das heißt, das stimmt schon, also das ist unstrittig. Nur, du hast auch nur 10.000 eingesetzt. Und eine Immobilie ist eine Kapitalanlage. Eine Kapitalanlage heißt halt auch, dass man Kapital, ein bisschen Kapital mitbringen soll. Ne? Denn wenn du jetzt nur 110% Finanzierungen machst, wie es auch manche propagieren, die sagen, boah, also die beste Eigenkapitalrendite, natürlich, ist die, wo du keins einsetzt. Das ist ja logisch, weil dann hast du einfach diesen Vermögenszuwachs auf null eingesetztes Kapital. Nur wenn jetzt irgendwas ist, irgendwas und du brauchst Geld und sei es, du hast einen Mieter, der alles verwüstet oder sonst irgendwas oder irgendwie diese Immobilie, die kostet dich wahnsinnig viel Geld, dann kann dir das auch ein bisschen so das Kreuz brechen. Ja, wenn du überhaupt kein Kapital hast, wenn du nur Schulden hast in deinem Portfolio und gar nichts, überhaupt keine Substanz hat, das hat sich in meinen Augen nicht bewährt. Es sei denn, du hast nur anderweitig Geld, dass du sagen kannst, du überstehst auch mal einen Sturm und du lässt die Immobilien so laufen. Aber sagen wir mal, das Gros wird anfangen mit einer, zwei, mit drei Immobilien, mit vielleicht kleineren. Und dann ist es schon wichtig, dass das Ganze läuft. Weil wenn es nämlich nicht läuft, dann tut es verdammt weh. Bei drei, also, oder ja, sagen wir mal, bei drei Immobilien und eine, die läuft nicht, dann ist was anders, wenn du 30 hast und zwei laufen nicht. Also das muss man schon auch differenzieren. Ja, also das wollte ich nochmal, einfach nochmal ein bisschen so aufarbeiten, dass man halt da denken muss, weil wenn ich jetzt heute ein Ertragswertverfahren mache zum Beispiel, da habe ich ja immer so dieses Mietausfallwagnis. Ja, das ist ja nicht gesagt, dass du die ganze Zeit die Miete kassierst ununterbrochen. Du kannst mal wirklich Pech haben mit deinen Mietern. Du kannst Pech haben mal mit der Wohnung, dass sie mal unbewohnbar ist. Oder also das, man kann es nicht voraussehen. Man hat immer ein gewisses Mietausfallrisiko. Und bei der Wertsteigerung, ich meine, man darf bei dem Ganzen nicht vergessen, ein Haus wird immer älter und wird immer weniger wert. Das, was die Wertsteigerung eigentlich ist, das ist ja das Grundstück. Ja? Grundstücke sind endlich, die werden nicht mehr und die bleiben immer beständig im Wert und steigen. Während ein Haus, das wird ja immer älter. Das heißt, du musst Kapital einsetzen, damit das Haus den Wert erhält. Du sagst natürlich jetzt, ja klar, logisch, aber das geht natürlich auch von deiner Rendite weg. Und jetzt dieses Beispiel von dieser ersten Wohnung da, wo ich erzählt habe, dass da überall die Elektrik gemacht worden ist, das stimmt schon, aber in der Wohnung selbst eben nicht. Da sind immer noch diese zweiadrigen Leitungen drin und dieser uralte Sicherungskasten mit den Schraubsicherungen. Das heißt, da musst du erst einmal ordentlich investieren. Auch wenn das Gemeinschaftseigentum mit den Rücklagen, wenn das alles finanziert werden konnte, trotzdem hast du immer nur Ausgaben für deine Wohnung. Oder das Bad zum Beispiel. Du musst einfach mal immer wieder mal das Bad machen, wenn du es jetzt so buy and hold machst. Ja. Also das auch nicht vergessen. Das kommt vielleicht weg von der Wertsteigerung. Ja, genau. Natürlich, klar, du zahlst immer den gleichen Zins und Tilgung und die Inflation, die hilft dir. Gar keine Frage. Also nochmal, ich bin ein absoluter begeisterter Investor. Nur fallt halt bitte nicht auf diese vereinfachten, sehr vereinfachten Rechnungen rein und auf diese Hochglanzbroschüren. Einfach alles immer so mit ein bisschen einem kritischen Auge anschauen. Ich will jetzt da überhaupt keine Euphorie bremsen oder so, aber ich möchte, dass das immer alles auf gesunden Füßen steht und dass du dann wirklich einfach stabil wachsen kannst. Das war mir heute ein Anliegen. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, dass du vielleicht mehr Glück hast bei den Immobilien als ich. Aber wie gesagt, es kommt immer was. Ganz, ganz, ganz bestimmt. In diesem Sinne, mach's gut. Ciao.